Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Ja, herzlich willkommen bei Tage wie diese. Ich freue mich, dass wir diese Woche mal einen Gast haben, der die Sache ein bisschen bunter macht und wir nicht immer nur die langweilige Politik hier haben. Und zwar freue ich mich ganz herzlich auf Gianni Jovanovic. Herzlich willkommen.
Hallo Alex, freut mich. Danke, dass ich dein Gast sein darf.
Ja, toll. Hi, mein Lieber. Ja, wir zeichnen auf am 6. September und das ist für dich ja ein besonderer Tag, denn am 5. September, gestern, ist deine neue Show gestartet. Ja. Und zwar Drag Race Germany. Genau. Ist auf Paramount Plus zu sehen. Habe ich es richtig verstanden?
Das ist richtig, ja.
Genau. Irgendwie hatte ich es in der Presse, glaube ich, falsch gelesen, dass es auf ProSieben läuft. Oder läuft es erst auf Paramount?
Nee, es läuft auf Paramount Plus jetzt in Deutschland, ja. Österreich und in der Schweiz und auf World of Wonder außerhalb dieser Dachvereinigung quasi.
Ah, okay, gut. Ja, ich glaube, das ist vielleicht für die Zuschauer zu viel Medieninformation. Aber das Format hat ja einen sehr, sehr berühmten Vorläufer, nämlich RuPaul's Drag Race. Ja, also in Amerika ja schon seit Jahren oder weiß nicht, vielleicht sogar Jahrzehnten ein Monstererfolg. 15 Jahre, genau. Mhm. Erzähl uns noch mal ein bisschen, worum es in der Show geht.
Drag Race ist ein Reality-Format, es ist ein Unterhaltungsformat, was aber auch marginalisierte Gruppen repräsentiert. Wenn ich spreche von marginalisierten Gruppen, dann meine ich zum Beispiel schwule Männer, Trans-Personen, non-binäre Personen, aber auch AFAB Queens wie Pandora Knox zum Beispiel, die ja eine lesbische Cis-Frau ist. Also all Menschen, die quasi der allgemein heteronormative abweichen müssen, bewusst müssen, weil es ja auch von der Dominanzgesellschaft ja auch so tradiert wird, werden dort repräsentiert. Und die Menschen, die das machen, machen Drag. Und Drag ist eine darstellende Kunst, die im Endeffekt Geschlechterrollen auch aufbricht.
Mhm. Ja, jetzt hast du es ganz kompakt eigentlich quasi so richtig profimäßig in einen O-Ton gepackt. Wir haben hier glücklicherweise ja ein bisschen Zeit, über alles zu reden. Ja, also ich trösel mal ein bisschen auf. Also das fand ich schon mal super, wie du es auch so, ja, so richtig gesellschaftskritisch, kulturwissenschaftlich so umrissen hast. Fangen wir mal mit dem Letzten an, mit Drag. Also Drag ist, glaube ich, jetzt für Leute, die nicht so richtig tief im Thema drin sind, ist das, jemand verkleidet sich als Frau. Ich sage das jetzt bewusst provokant, plakativ. Erzähl mir doch mal ein bisschen über so, was du dazu empfindest. Ja. Oder wie, ja, was das Spiel mit
also
Identitäten...
Also die Abkürzung, ich fange erstmal an mit der Abkürzung. Also Drag bedeutet, wenn man es jetzt übersetzt, Drag as a girl. Also verkleidet wie ein Mädchen und angezogen wie ein Mädchen.
Ja.
Man muss dazu sagen, dass vor vielen Jahren, vielen Jahrhunderten oder auch gar nicht so lange her, es verboten waren, weiblich gelesenen Personen auf der Bühne quasi zu spielen. Das heißt, es durften keine Frauenrollen, hat man damals gesagt, gespielt werden von Frauen. Also blieb nichts anderes übrig, weil es ja nur Männer waren, blieb den Männern nichts anderes übrig, dass sie halt sich als Frauen verkleidet haben und diese Rollen gespielt haben. Das spielt auch, das ist mal so ein bisschen damit zu verbinden. Ja. Gleichzeitig ist aber auch Drag eine Errungenschaft der LGBTIQ+A-Community, insbesondere von schwulen Männern, aber auch Frauen, Transfrauen vor allem, um quasi einen gewissen Widerstand zu leisten gegen dem, was Männlichkeit, aber auch Heterosexualität, Heteronormative, also im Sinne von binäres Denken, auch zu leben. Also das war sozusagen der Widerstand dagegen. So im Sinne von, wir sind anders als euch, als ihr und wir zeigen euch jetzt einfach damit, indem wir genau das machen, was eigentlich auch das Patriarch ja so gar nicht irgendwie möchte. Also es ist ja fürs Patriarch im Endeffekt die größte Scham und die größte Schmäh, wenn Männer die Frauenrolle übernehmen und Attribute, weiblich gelesene Attribute dann annehmen. Das ist ja im Endeffekt eine Nestbeschmutzung des Patriarchs und das ist, glaube ich, auch mit auch ein Teil dieser Culture. Mhm. Aber es geht auch um Selbstermächtigung und Empowerment.
Mhm. Ja, und vor allen Dingen, also ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, ich empfinde, das ist halt auch wahnsinnig freudvoll immer. Also irgendwie ist es eine Protestkultur, aber die ja auch unheimlich viel Freude transportiert, oder? Also ich weiß nicht,
Freude in der auf jeden Fall. Auf jeden
Oder?
Fall. Also es ist sehr viel Humor mit drin. Es ist
Ja.
selbst auch wirklich sich selbst als Mann vielleicht auch oder als Transperson nicht ernst zu nehmen und wirklich alles sein zu können, was man will. Es ist aber auch, wie du es vorhin gesagt hast, auch ein Protest. Und vielen KünstlerInnen, die bei uns aufgetreten sind, die mitmachen und viele andere, die ich auch kenne, hat Drag im wahrsten Sinne des Wortes das Leben gerettet. Und das ist halt super wichtig. Das ist eine Form von, also ich sage jetzt mal, eine Coping-Strategie, also eine Überlebensform ist im Endeffekt, mit den ganzen Angriffen, diesen Makro- und Mikroaggressionen.
Ja, genau. Also, warum ich denke, freudvoll und du, oder du sagst, es ist so ein bisschen right in your face des Patriarchats. Es ist ja eigentlich eine ganz interessante Geschichte, wenn Männer sich als Frauen verkleiden und anziehen. Denn die stellen ja sozusagen auch das, was ja eigentlich in der patriarchalischen Gesellschaft sozusagen das normierte Frauenbild ist, ne? Die soll lange Haare haben, ein Kleid, hochhackige Schuhe und soll sich so, ja, so ein bisschen sehr feminin tussig geben. Das ironisieren sie ja, indem sie es auch total überzeichnen. Aber so, wie ich es zumindest wahrnehme, also aus einer außenstehenden Perspektive, aber so wie ich es empfinde, immer halt mit so einer wahnsinnigen Freude am Leben. Also
Auf
ich habe
jeden
jetzt noch
Fall.
keine traurige Track-Performance gesehen. Warum eigentlich
Oh,
nicht,
es
ne?
gibt auch sehr
Ah,
dramatische. Es
es
gibt auch
gibt,
sehr,
ja.
sehr dramatische. Doch,
Okay.
also Drag zeichnet sich aus auch daraus, dass es sehr dramatische und sehr emotionale Auftritte gibt von
Okay.
Queens. Es gibt ja auch Queens, die richtig schön singen können, zum Beispiel, die dann halt eben im Drag Songs performen oder wirklich zu einem Lip-Sync. Zum Beispiel I Will Survive. Das ist zum Beispiel so einer der emotionalsten Songs, die wir so in der Drag Culture auch vor allem auch aus der früheren Zeit kennen. Das sind dann so Songs, wo halt wirklich die Queens dafür auf der Bühne sterben und auch wirklich Tränen bei allen fließen. Nein, nein, das ist ein ganz wesentlicher Anteil, finde ich. Und ich glaube, dieses Überziehen von Frauenattributen bedeutet nicht, dass man Frauen oder weiblich gelesene Personen irgendwie in einer Ecke oder aus einer Ecke herausholen will, sondern im Endeffekt es ist eigentlich der Schulterschluss zum Feminismus vor allen Dingen auch, ne? Das heißt also, man hat ja auch zum Beispiel Queens, die unheimlich einen femininen Look haben, wo du wirklich erstmal so auf den ersten Blick dich fragst, okay, was passiert jetzt gerade? Was ist das für eine Person? Was ist das jetzt für ein Gender vor mir? Weil wir alle so geprägt sind, wir überlegen alle so in Geschlechterrollen. Das ist leider relativ gängig noch, aber wir brechen es ja auf. Und das ist zum Beispiel wirklich so die Ode und die Hommage an die Frauen. Und das ist genau das, was glaube ich auch noch mal wirklich hervorzuheben. Es geht nicht darum, Frauen irgendwie lächerlich darzustellen oder sie zu parodieren. Nein, im Gegenteil, es ist immer mit einer großen Liebe und mit einer Zugewandtheit zu Frauen beziehungsweise zu Flinterpersonen.
Das finde ich schön. Voll, hast du richtig, also so hast du es, vielleicht hast du das und natürlich noch viel mehr, weil ich auch dafür natürlich nicht alles weiß, aber also vielleicht wollte ich es so sagen. Also ich meinte, ich nehme es oft so positiv. Aber das finde ich toll, wie du es, also auch dieses, man spürt aus deinen Worten richtig raus, was Empowerment ist. Aber ja, also, aber erklär mir mal, also ich hab letztens, also ich mache es mal konkret, ja, ich war in einem Geschäft hier in Berlin am Kudamm und der Verkäufer, den ich kannte, zu dem ich öfters gehe, der war immer schon, ja, der hatte, glaube ich, immer schon so eine, auch ist ein etwas femininen Act-Code, wenn man das jetzt, sagen wir mal, sehr grob sagen darf. Und auf einmal hatte der lange Nägel, ne? Und ich war so verwundert, weil ich dachte so, ich hatte von vorher schon so ein bisschen gedacht, ja, der fällt mir so auf, ja, der wirkt halt nicht so standard heterosexuell. Und er hatte so lange Nägel. Und im Nachhinein habe ich so gedacht, wow, das ist irgendwie Vermutung, ja? Keine Ahnung, ob es so ist. Dachte, der ist vielleicht Drag und das tut ihm vielleicht gut, denn ich konnte mir richtig vorstellen, wie er sozusagen performt. Du hast eben Coping-Strategie gesagt. Das ist vielleicht nicht für jeden ein Begriff. Erzähl mir doch mal, was passiert mit einem, oder was kann man ja vielleicht nicht generalisieren, aber wenn man in so eine Rolle schlüpft, wenn man auf einmal diese Performance, wenn man sich sozusagen in diese Verwandlung begibt, was macht das mit einem oder was kann das mit einem machen?
Also ich kenne es ja noch aus früheren Zeiten, wo ich das selbst gemacht habe. Also für mich war es immer ein Ritual. Das dauerte bei mir immer sehr lange, weil ich sehr behaart bin und mich in der Regel immer komplett von meinen Haaren befreien musste. Und es war so ein Akt, der ging zwischen 3 und 5 Stunden teilweise. Und Ich habe es mir immer schön gemacht. Ich habe mir eine Zigarette angemacht. Ich trinke keinen Alkohol, habe meistens Apfelsaftschorle getrunken, meine Musik angemacht und dann fing ich an. Und für mich ist es tatsächlich auch, ich will nicht sagen, mein Ich ablegen, das ist immer da, aber es ist den Schmerz ablegen, der in meinem Ich oft doch im Alltag kommt. Mhm. Und je mehr Make-up immer in das Gesicht kommt, je mehr Kontur in das Gesicht kommt, je mehr die Lippen größer werden und die Farben und mein Gesicht dadurch noch schöner, noch femininer wird, merke ich, wie wichtig dieser Anteil in meinem Körper immer da gewesen ist, obwohl ich ein Cis-Mann bin, das muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Es ist so, dass ich merke dann im Endeffekt, dass eine andere Form von Schönheit und Kraft losgetreten wird, die mir jegliche Angst vor irgendetwas nimmt. Vom Singen, vom Tanzen, vom Parodieren, vom Performen, vom Schönsein, vom Dasein. Eine Bedeutung haben, gesehen zu werden, beachtet werden, geliebt zu werden auch am Ende, Liebe zu geben. Das ist das, was alles in dem Moment noch mehr potenziert wird durch das Make-up, durch den Drag, durch die Performances. Und das siehst du auch bei den KünstlerInnen auch in unserer Show, weil jeder, der in dieser Show mitgemacht hat, hat wirklich, wirklich ein schwieriges Leben gehabt hinter sich. Und oft ist es so, dass wir in analogen Räumen überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit darüber zu haben, welche Erfahrungen wir gemacht haben, insbesondere in Familie. Insbesondere in Familie, weil da rührt eigentlich der ganze Müll. Und das dann so offen und so schamlos und ehrlich und authentisch vor Kameras zu bringen, ist für mich so wichtig, weil es damit einfach auch Leute erreicht, die heute immer noch nicht diese Courage haben, darüber zu reden, die heute immer noch nicht den Mut und die Worte dafür haben, ihre Gefühle und ihre Trauma sichtbar zu machen und immer noch auch noch nicht gefunden haben, einen Weg, der sie vielleicht dorthin bringt. Und deshalb ist es gerade für ganz viele queere Jugendliche ein ganz wichtiger Space, weil sie lassen uns auf ihr Handy, sie lassen uns in ihren Zimmer rein, sie lassen uns in ihren Leben rein. Damit kreieren wir zusammen Räume und in diesen Räumen reden Menschen, weinen Menschen, sind Menschen unfassbar in dem, was sie tun. Und das ist halt einfach wirklich Vorbildfunktion für ganz, ganz viele, die heute immer noch wirklich mit sich strugglen oder auch wirklich sagen, ich kann nicht mehr. Und deshalb finde ich, hat diese Sendung meiner Meinung nach nicht nur einen Unterhaltungswert. Es klingt jetzt total blöd, ich will das Wort therapeutisch nicht in den Mund nehmen, aber mir fällt gerade kein anderes ein. Vielleicht ist es auch ein Stück weit der Weg zur Heilung bei vielen queeren Menschen und bei vielen anderen.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissy und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Finde ich voll gut. Du hast jetzt auch angedeutet, oder beziehungsweise es steht ja auch in deinem Buch, und du sprichst über den Schmerz und die Familie und die Vergangenheit. Wollen wir ein bisschen von der Show weg, zu dir, ja, zu deinem Leben. Also, ich habe gelesen, geboren in Rüsselsheim, ja?
Ja.
Hat dein Vater bei dem großen Autobauer gearbeitet oder ist es reiner Zufall? Ich habe mich das gefragt.
Ich bin in Rüsselsheim geboren, weil wir damals auf dem Campingplatz leben mussten und meine Familie nicht unbedingt arbeiten konnte, weil sie keine Aufenthaltserlaubnis bekommen hat.
Okay, erzähl doch mal ein bisschen den Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt sozusagen dich noch nicht kennen, ein ganz bisschen.
Ja, genau. Also ich bin Roma, also ich komme aus der Community der Sinti und Romja, also Sinti und Roma. Und wir sind Europas größte kleine Mehrheit, so sage ich das, weil ich das Wort Minderheit nicht gut finde. Es sind ungefähr an die 12 Millionen Menschen, die in Europa hier leben. Und meine Familie hat damals in Serbien gelebt unter furchtbaren Bedingungen, weil sie komplett ausgesorgt waren, was kommunat kognitive, institutionelle Ressourcen betrifft, wie beispielsweise Bildung, Arbeit, Gesundheitswesen.
Also Kunst ihr und durftet Kultur. Dort nicht teilnehmen, meinst
nein.
du, ja? Also,
nein, nein,
ja,
nein. Okay. Man hat uns komplett degradiert aus der Gesellschaft. Meine Eltern und meine Familie haben tatsächlich in bitterärmlichen Verhältnissen in Serbien gelebt, neben dem Konzentrationslager. Und es hatte zur Folge, als dann der Kommunismus zusammengebrochen ist, dass die Verfolgung von Sinti und Roma, gerade von Balkan-Roma im Balkan sehr stark zugenommen hat, und Teile meiner Familie waren bereits schon in Hessen gewesen und dann war es dann so, dass dann meine Familie über die grüne Grenze dann sozusagen nach Deutschland illegal in Anführungszeichen geflohen sind und haben dort dann quasi Asyl beantragt, also quasi das, was wir heute erleben.
Ja.
Und ich bin dann 1978 in Rüsselsheim geboren.
Okay, aber das Asyl wurde gestattet, also es wurde gewährt.
Nee, das Asyl wurde eben nicht gestattet. Also es gab ja immer einen Kampf darum. Also es wurde immer abgeschoben, teilweise wurden Leute abgeschoben, teilweise wurden Leute wieder zurückgeholt, weil sie doch Anspruch auf Asyl hatten. Also es war damals ein sehr, sehr großes und schlimmes Verwaltungsverfahren, was aber auch von der Stadt Darmstadt, in der wir dann ursprünglich auch gelebt haben, sehr, sehr stark von der obersten Instanz, vom Oberbürgermeister Günter Metzger, auch rassistisch tradiert worden ist, dass es so weit ging, dass wir 4 Jahre später in der Wormser Straße, wo wir in Darmstadt gelebt haben, in einem Einfamilienhaus von Neonazis angegriffen worden sind, Molotow-Cocktails in unser Haus geschmissen worden ist und ich schwer verletzt worden bin und auch andere. Und das hatte ja dann zur Folge im Endeffekt, dass wir diesen Ort dann verlassen mussten, die Wormser Straße, und die Stadt Darmstadt, die vorher das Haus meines Großonkels in der Aheiligen Straße abgerissen hat, hatte uns dann quasi an die Gräfenhäuser Straße, war das dann, auf der B42 in ganz schrecklichen, furchtbaren Verhältnissen hingestellt und wir mussten in Zelten leben und in so einem Schweinestallhaus. Und das hatte einfach zur Folge, dass wir ganz, ganz viel Diskriminierung sowohl von staatlicher, also auch von städtischer Seite bekommen haben, aber auch aus der Gesellschaft.
Also du sprichst auch davon, dass du verletzt wurdest, dass so, dass er quasi mit Füßen getreten wurdet und quasi in immer nur noch menschenunwürdige Siedlungen umgesiedelt wurde. Du hast ein Buch darüber geschrieben, wir wollen nicht alles vorwegnehmen. Das Buch heißt Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit, so wie du es gerade schon bezeichnet hast. Das ist erschienen, das kann man überall kaufen. Da gehst du auch noch mehr ein auf deine Geschichte und erzählst noch ein bisschen mehr. Ich glaube, es ist auch in dem wenigen, was du angerissen hast, klar geworden, wie schwer der Start war. Wie ging es weiter für dich? Ich sag mal, wie ging es weiter? Schule, Ausbildung? Du wurdest ja dann, ich sag mal, mit 14 zwangsverheiratet oder verheiratet. Ja. Einfach so. Das ist ja jetzt etwas, sagen wir mal, nach Vorstellungen irgendwie, die wir haben jetzt normalerweise, also etwas ungewöhnlich mit 14. Warst ja wahrscheinlich noch kein Mann und hattest ja auch kein Mitspracherecht, oder? Wie war das für dich?
Genau so war das, ja. Mit Sprachrecht war gleich null. Es war die Erwartungshaltung von mir. Ich bin das einzige Kind meiner Familie, also meiner Eltern. Ich bin Einzelkind, was sehr außergewöhnlich ist. Und das hatte zur Folge, dadurch, dass meine Eltern und Generationen ja auch schon vorher in allen Ländern, gerade auch in Deutschland, wo wir gedacht haben, Deutschland würde besser zu uns sein, im Endeffekt keinen Zugang zu den Ressourcen hatten. Das heißt also, wir mussten tatsächlich wie vor 150, 200 Jahren auf die alte Methode zurückgreifen. Je früher wir Kinder haben, je mehr Kinder wir haben, desto besser geht es uns im Alter und wir haben irgendwie Sicherheit. Und deshalb hatte das zur Folge, dass ich mit 14 Jahren so früh verheiratet worden bin, was übrigens auch meinen Eltern und meinen Großeltern und allen anderen vorher in der Familie ebenfalls widerfahren ist. Also es war im Endeffekt eine, auch da sage ich gerne dieses Wort, Überlebensstrategie, um im Endeffekt Ressourcen für die Familie zu haben, weil was bleibt dir denn anderes übrig, wenn du...
ich verstehe.
Wenn du, wenn überhaupt Essenspakete zugewiesen bekommst, du nicht in die Schule darfst, deine Kinder in die Sonderschulen gebracht werden, sie keine Perspektiven haben, irgendwann mal eine Ausbildung zu machen, du keine Aufenthaltserlaubnis hast und zu 20, 25 Leuten in einem Haus leben musst, wo die Klospülung nicht einmal richtig funktioniert und das Klo total ekelhaft ist. Also die haben uns behandelt, als wären wir Kakerlaken, als wären wir Untermenschen. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte, und deshalb sage ich auch dieses Wort, dort bewusst Untermensch und Kakerlake. Das waren die Narrative und das waren die Gründe, warum von 1939 bis 1945 und danach und danach über 500.000 Sinti und Roma vernichtet worden sind in diesem Land. Und das ist im Endeffekt wirklich dieser strukturelle Rassismus gegenüber Sinti und Roma, der sich halt eben seit Jahrhunderten bis heute hält. Und das Problem ist, dass die Gesellschaft darüber auch nicht Bescheid weiß. Also wenn ich sage, 500.000 Menschen sind im Holocaust umgebracht worden aus unserer Gruppe, wir sind die zweitgrößte Gruppe, die ums Leben gekommen ist, dann sehen mich Menschen mit großen Fragezeichen an und ich denke mir, bitte was? Was hat denn das deutsche System hier verpasst? Was sind denn die Gründe dafür? Schämt ihr euch oder habt ihr etwas zu verbergen oder wollt ihr einfach keine Reparaturzahlungen bezahlen? Oder gehört das einfach zu diesem Rassismus gegenüber Sinti und Roma auch dazu, dass man uns immer wieder bis heute ignoriert und vor allen Dingen auch immer noch ghostet? Also im Endeffekt so, als würden wir gar nicht da sein, als würden wir gar nicht existieren. Und selbst in der Erinnerungskultur, das ist so kränkend auch für viele Menschen. Auch für mich persönlich werden wir gar nicht erwähnt. Und dann denke ich mir immer, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr könnt doch nicht eine Opferolympiade spielen mit Menschen. Wir sind auch gelitten. Wir waren auch in KZs und haben ein Arbeiterlager, haben wir unsere Kinder und unsere Mütter verloren. Warum geht ihr so respektlos mit dem, was ihr uns angetan habt? Und das Schlimme ist an der ganzen Sache, wir waren nie diejenigen, die irgendwelche Glaubenskriege oder irgendwelche großen in der Geschichte Verbrechen begangen haben, sondern es war immer eine Zuschreibung und die ist im Nationalsozialismus kam die zum Höhepunkt, weil der Grund dafür, warum wir auch ermordet worden sind, war die Entmenschlichung. Genauso wie mit Juden und Jüdinnen und mit den Homosexuellen und mit den asozialen Menschen und mit behinderten Menschen. Das heißt also, das Vergehen rechtfertigt sich dadurch, indem man sagt, das ist keiner von uns, das ist kein Mensch, der ist minderwertig. Und aus dem Grund heraus haben sie uns gekillt. Und der andere Grund war, warum wir keine Reparaturzahlungen bekommen haben nach 1945 beziehungsweise nach 50, war einfach der Grund, weil sie uns als Asoziale deklariert haben. Asozial bedeutet, wir waren deviant und kriminell vor allen Dingen auch und wurden von der deutschen Justiz, damals von der Reichsjustiz, deswegen umgebracht. Und aus dem Grund heraus gibt es keine Reparaturzahlung. Das heißt also, wir sind nicht wegen Rassentheorien umgebracht worden, was aber der eigentliche Grund gewesen ist, sondern weil wir Kriminelle waren. Und das ist noch mal schmerzhafter. Das ist noch mal ein Schlag ins Gesicht von den ganzen Menschen, die hier in diesem Land leben. Und deshalb ist es mir so wichtig, in diesem Buch das auch explizit auch mit dieser ehrlichen Sprache zu benutzen. Ja, und ich bin auch anklagend. Ich bin anklagend und ich werde nach wie vor anklagend sein, solange die Menschen hier gerade im Bildungssystem nicht ihre Arbeit gemacht haben und darüber die Menschen informieren. Denn ich glaube wirklich, dass die Gesellschaft hier bei uns in Deutschland nicht drüber Bescheid weiß und nur mit irgendwelchen stereotypisierten Bildern, die in den Medien, in den Filmen oder ihren Scheißbüchern oder in ihren Scheißessen, was sie gegessen haben, ja, irgendwie entweder exotisieren oder kriminalisieren. Und das muss einfach ein Ende sein. Und deshalb ist es mir wichtig gewesen, dieses Buch zu schreiben, so ehrlich wie möglich. Ich schreibe da auch über meine eigenen persönlichen Trauma, aber ich schreibe auch darüber mit sehr viel Humor auch, das muss man auch dazu sagen. Es gibt sehr, sehr viel.
Ja, das warst du gerade sehr wütend, aber das Buch ist auch okay. Ja,
ich bin ja, finde, dass Wut ein gutes Gefühl ist. Also ich finde es nicht schlimm.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
du hast natürlich recht und es ist natürlich auch, sagen wir mal, beschämend. Du hast völlig recht, A, dass das nicht erinnert wird, dass das nicht Teil der Geschichtsschreibung ist und B, auch von dem, was du persönlich dann erzählst, ist es sozusagen quasi eigentlich nach dem Krieg, nach dem Nationalsozialismus eigentlich für euch sich genauso angefühlt hat. Ich sag mal so, ihr habt halt im Verfolgung, Grunde...
Die ist nach wie vor da. Ja.
Genau, ihr habt da im Grunde keine Lobby, ne, weil es keine Vertreter gibt, ne, sozusagen starke. Es gibt natürlich eine Vereinigung, aber die sozusagen tut sich unglaublich schwer, ein gleiches Gehör zu erlangen wie andere Gruppen. Und das ist tatsächlich schrecklich. Aber jetzt sprichst du ja so gebildet, das muss ich dir ja wirklich auch als Kompliment sagen, du sprichst ja wirklich wie ein Kulturwissenschaftler. Also alles, was du sagst, da muss ich ja fast schon so hinterherfragen, damit man das sozusagen auch mal für Leute, die nicht so im Thema sind, nochmal runterbricht, was das auch alles im Konkreten bedeutet. Wo hast du dir das alles, wo hast du dir das alles drauf geschafft?
Also erstmal, ich weiß, was du meinst.
Du hast viel gelesen, oder?
Ja, ich habe mich sehr mit mir auseinandergesetzt, mit der Geschichte meiner Community, mit Deutschland, mit deutscher Geschichte auch auseinandergesetzt. Das ist erstmal im Selbststudium passiert. Dann habe ich ja selber auch studiert. Ich bin Bachelor of Science, also ich habe auch selber studiert. Ich habe Dentalhygiene und Präventionsmanagement studiert. Ja. Also das heißt, ich habe eine Ahnung von ganz vielen Dingen und habe Bücher gelesen, habe mich selbst weitergebildet, habe viele Workshops benutzt und das andere ist, es ist alles in mir drin. Das, was ich rede und das, worüber ich rede, ist etwas, was aus meiner tiefsten Erfahrung und auch aus, du hast es vorhin gesagt, Wut. Ja, ich bin wütend, aber Wut ist ein sehr menschliches Gefühl und Wut kann auch was sehr Positives bewirken und ich bin ja nicht destruktiv in meiner Wut, im Gegenteil, ich bin konstruktiv und es ist mir halt so wichtig, einfach auch zu erkennen und das ist auch die Botschaft an die Menschen, die zuhören, warum gibt es keine Lobby für Sinti und Roma in Deutschland, weil die Gesellschaft, in der wir leben, das heißt also die Menschen, jeder einzelne von uns in diesem Land, über 82 Millionen Menschen mittlerweile, Rassismus gegenüber Sinti und Roma dulden, ich meine das jetzt bewusst, dulden. Yeah. Sie schreien nicht auf, weil sie sagen, die sind so. Also bei mir in der Nachbarschaft wohnen die, die sind total laut, die klauen, die stinken, die scheißen auf der Straße oder sonst irgendetwas. Das sind alles Bilder, die nochmal über 12 Millionen Menschen in Europa repräsentieren sollen. Nicht mal ich, nicht mal ich als Rom, der von beiden Seiten Rom ist, sowohl von Mutterseite als von Vaterseite, kann sagen, dass ich diese Menschen repräsentieren kann in dem, was ich denke oder fühle oder glaube oder wie ich meine Roma-Culture lebe. Nein, wir sind eine total heterogene Gruppe und deshalb ist es wichtig zu wissen, dass man nur, weil man irgendwelche schlechten Bilder gesehen hat, dass man die auf eine gesamte Gruppe von Menschen adaptiert. Und deshalb ist es mir da nochmal wichtig, wenn die Gesellschaft sagt, wir möchten das nicht, dann braucht es auch eine Form von Aktionismus. Dann reicht es mir nicht, wenn ich irgendwie einen Satz auf Instagram lese. Dann brauche ich die Menschen auf der Straße. Dann brauche ich die Leute im analogen Leben. Dann brauche ich Leute, die auch wirklich in ihrer eigenen Umgebung sagen, ey, du hast gerade rassistische Kackscheiße gelabert oder homofeindliche Kackscheiße gelabert. Das geht so nicht. Das braucht es in unserer Gesellschaft. Wir müssen anfangen, in unseren kleinen Räumen das zu durchbrechen, damit wir gesellschaftlich vorankommen.
Macht ihr das, seid ihr in der Show auch politisch oder seid ihr in der Unterhaltungsszene? Du hast ja eben gesagt, der macht dir ganz große Augen, wenn ihr es sehen könntet. Nee, weil du ja gesagt hast, du empfindest es schon als politisch.
Diese Sendung ist höchstgradig politisch. Es ist eine absolute Selbstmächtigung und Widerstand. Ich habe es immer wieder gesagt, gerade auch von Barbie Breakout. Ich meine, Barbie Breakout ist eine alteingesessene Aktivistin und Künstlerin, die ja insbesondere für die queere Community, so wie ich auch, ganz, ganz viel Arbeit geleistet hat in den letzten Dekaden. Und wir beide sind natürlich total politisch und dieses Thema wird dort auch immer wieder auch ankommen. Aber die Queens selber sind auch sehr politisch, was ich auch wirklich, wo ich auch sehr überrascht war, wo ich gedacht habe, okay, weil du bist ja immer auch so in deiner eigenen Bubble, ne? Voll und gut, denkst dir dann auch immer, okay. Dann auf einmal merkst du, okay, du bist doch nicht der Einzige, der so denkt und so spricht. Deshalb, diese Sendung ist auf jeden Fall sehr politisch und aber sie ist auch echt unfassbar unterhaltsam und sehr, sehr emotional und man hat einfach auch, man sieht einfach, wie schön, ich sage dieses Wort bewusst schön und wenn ich das sage schön, dann meine ich von innen, von außen, von der Persönlichkeit, diese wunderbaren 11 Queens sind.
Cool, cool, cool. Machst auf jeden Fall schon mal Lust drauf, das zu gucken. Ja.
Ein Traum.
Schön. Sag mal, ich will noch mal einmal kurz zurück zu deinem Leben, weil ich wollte den Sprung irgendwie verstehen von der Kindheit und du sagtest, kein Zugang zu Bildungseinrichtungen und dann bei dir das Studium. Du hast dich mit Mitte 20 geoutet, dass du schwul bist und hattest dann, es kam dann zeitweise auch zu einem Bruch mit deiner Familie. Das konnten, wollten sie nicht wahrhaben oder wie war das? Oder weil du auch sozusagen deine Frau, die angeheiratete Frau verlassen musst, das war einfach für dich, war das ein großer Bruch in deinem Leben, in dem du auch dich stark verändert hast? Oder?
Ja, also es war der Bruch zur Familie, der ging fast 13 Jahre.
Ach du Jemine, so lange.
Das war, ich habe mit deinen Kindern immer wieder Kontakt gehabt und zu meiner Mutter, aber zu meinem Vater gar nicht und zu den anderen erst recht nicht aus meiner Familie. Ich habe eine sehr große Familie und das war super wichtig, weil ich damit einfach auch die Grenze gezogen habe, sowohl für meine Gesundheit, aber auch um zu sagen, okay, ich werde jetzt diese Struktur durchbrechen, die in meiner Familie stattgefunden hat. Diese traditionelle Struktur, gerade wenn es um diese Verheiratung geht, aber auch um Fremdbestimmung und alles irgendwie nur Familie und man darf nie irgendwie sich selbst entfalten, weil die große Gefahr ist, dass dann alles zusammenbricht. Das wollte ich durchbrechen. Und ich hatte meine Skills, das war mein Schulabschluss, mein Beruf, mein Studium. Ja. Das heißt, ich war jemand, der in der Lage war, unabhängig frei für mich zu sorgen finanziell, aber auch gleichzeitig für meine Kinder und für meine und für die Mutter meiner Kinder. Also das waren für mich die Prioritäten.
Ja.
Und deshalb war es ganz wichtig, dass ich auch selber diese lange Zeit gebraucht habe, weil in dieser langen Zeit habe ich auch das Studium gemacht, um zu heilen. Um mich abzugrenzen, um mich wieder neu zu finden, um zu erfahren, wer ist dieser Gianni eigentlich? Was kann der, wenn all diese ganze Fremdbestimmung und diese ganzen schlimmen Dinge, die passiert sind, nicht mehr in seinem Leben ist? Was bleibt dann übrig? Und dann habe ich gemerkt, oh, da ist jemand, der will in seinem Leben ganz viel. Entschuldigung.
Alles cool. Alles gut.
Ich hatte eine Verantwortung, ich habe zwei Kinder gehabt. Ich bin mit 16 und 17 Vater geworden. Und meine Kinder, meine wunderbaren Kinder, die heute 29 und 28 Jahre alt sind, haben mir die Kraft gegeben und mir Lebensmut gegeben. Bei mir war es wichtig, falls einer meiner beiden Kinder queer wird, war es mir wichtig, dass meine Kinder nicht das durchmachen, was ich durchmache. Und deshalb war es wichtig, ganz, ganz wichtig für mich, auch immer an meinen Kindern dran zu bleiben und ihnen ein gesundes Vorbild zu sein, auch was Männlichkeit betrifft und emotionale Männlichkeit, zärtliche Männlichkeit, liebevolle Männlichkeit, auch zu weinen, so wie jetzt. Das ist für mich ganz wichtig, gerade für meinen Jungen gewesen, der ja doch in sehr patriarchalen, macho-artigen Strukturen auch groß geworden ist. Und ich meine damit Deutschland und nicht seine Familie, sondern ich meine die deutsche Gesellschaft. Musste ich meinem Kind einfach auch immer wieder sagen, Junge, Männlichkeit ist nicht breitbeinig auf dem Sofa sitzen und irgendwie die ganze Zeit schwul oder sonst irgendwas sagen, sondern Männlichkeit ist was sehr Eigenes und es gibt nicht die Männlichkeit, sondern es gibt Männlichkeiten. Das heißt, sehr viele Männer oder männlich gelesene Personen haben das Recht, ihre eigene Männlichkeit selbst zu finden. Und deshalb war auch, wie gesagt, dieser absolute Bruch zur Familie, zur Kernfamilie wichtig, weil ich auch meine eigene Männlichkeit finden wollte und wissen wollte, was bist du eigentlich für ein Mann? Was willst du für ein Mann sein? Es war die größte, wichtigste, erwachsenste Entscheidung, aber auch die schmerzhafteste Entscheidung, diesen Schritt einzuleiten.
Ja, wow. Danke für deine Offenheit. Toll, toll. Ja, es ist, du weißt ja, man erlebt ja so viele Leute mit Fassaden und ganz, ganz viel Schutz. Und ich habe das Gefühl, du hast uns heute ganz nah an dich rangelassen. Also vielen Dank. Das ist super.
Dankeschön, Alex. Vielen Dank.
Danke dir. Ja, also ich würde sagen, du hast uns neugierig gemacht auf die Show, auf dich als Mensch, auf deinem Buch. Wer sich also ein bisschen weiter beschäftigen will, mit ein bisschen mehr Unterhaltung vielleicht die Serie gucken, also wer ein bisschen rein tiefer gehen möchte, auch ins Buch. Ihr habt gesehen, was für ein Mann mit einer breiten Facette er ist. Lustig, gebildet, schlau, man hört ihm auch einfach gerne zu. Also ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank, Johnny. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und an die ZuhörerInnen und an die Menschen, die dir heute zuhören und mir zuhören, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Und die Message, die eigentlich ich nur habe, ist so, wirklich hinterfragt eure eigenen Strukturen in euren eigenen Familien und seid bereit für Progression, denn Persönlichkeitsentwicklung beginnt mit 3 Schritten. Das ist die Selbsterkenntnis, das ist die Selbstakzeptanz und der schwierigste Schritt ist die Selbstveränderung. Aber es funktioniert und es macht Spaß.
Damit kann ich nichts hinzusetzen mit diesem Schlusswort. Vielen Dank für deinen Besuch.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.